Der Herr ist auferstanden. Ich grüße euch alle ganz herzlich, freue mich, dass ich heute hier sein kann. Déjà-vu, kennst du das? Dass du das Gefühl hast, genau diese Situation habe ich schon einmal erlebt. Dass du das Gefühl hast, genau zum Beispiel diese Situation habe ich schon mal erlebt, ja? Aber wenn man so ein Déjà-vu erlebt, so wie jetzt, dann ist das so ein bisschen spukig, ne? Da hat man das Gefühl, was ist das jetzt? Ja, das habe ich das wirklich schon mal erlebt? Vielleicht habe ich ja wirklich schon mal früher gelebt. Ja, ganz viele glauben das ja. Und es ist unglaublich, wie viele Leute glauben, dass sie schon mal gelebt haben. Und die meisten von denen waren entweder Julius Caesar oder Kleopatra. Ja, also dass Kleopatra so viele Probleme hatte als multiple Persönlichkeit, wundert einen eigentlich heute nicht. Jedenfalls heute Abend geht es um so ein Déjà-vu. So ein Déjà-vu ist ja ausgelöst durch einen Geruch oder durch einen Ton, den man hört. Zum Beispiel den Duft von Frühling, vielleicht erinnert ihr euch von früher. Ich war als 16-Jähriger mal in den USA und da habe ich eigentlich einmal eine lange Reise machen können. Ich war in Seattle als Austauschschüler, das ist so ganz im Westen. Und dann sind wir mit dem Auto durch ganz Washington State nach Osten gefahren, dann durch Idaho und dann in Montana hinein. Und ich erinnere mich an diese Reise. Und als ich dann Jahre später mal in Deutschland, ich glaube, es war durch Bayern, aber es kann auch Niedersachsen gewesen sein, fuhr, hatte ich auf einmal das Gefühl, genau das gleiche Gefühl wie damals, als ich da durch Montana fuhr. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Wolke war, eine Wolkenformation, ob das ein Geruch war, irgendwas in der Luft, was ich so sah. Ich hatte so ein Déjà-vu. Heute möchte ich euch erzählen von so einem Déjà-vu. Der Petrus, der hatte ein mehrfaches Déjà-vu. Die Situation ist, es war nach der Auferstehung in Galiläa. Er hatte die ganze Nacht auf dem See mit seinen Kumpanen, es ist herumgerudert, gepaddelt, ganz ruhig, hat versucht, irgendwas zu fangen, aber es kam nichts. Und sie rudern jetzt müde zurück durch den Morgennebel wieder an das Ufer und da steht einer am Ufer. Ich lese mal aus Johannes 21, aus meiner Übersetzung, das Buch. Johannes 21, ab Vers 1. Ich werde den ganzen Text lesen, aber zwischendurch immer wieder kurze Déjà-vus euch vor Augen führen. Nach diesen Ereignissen stellte sich Jesus seinen Nachfolgern noch einmal vor Augen. Und zwar zeigte er sich ihnen am See von Tiberias auf folgende Weise. Es waren dort zusammen Simon Petrus, Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, außerdem Nathanael, der aus Kana in Galiläa stammte, die beiden Zebedäus-Söhne und noch zwei andere von seinen Schülern. Auf einmal sagte Simon Petrus zu ihnen, ich gehe jetzt los zum Fischen. Die anderen sagten, wir kommen auch mit dir. Sie gingen aus dem Haus hinaus und stiegen in ein Boot, aber in dieser Nacht fingen sie überhaupt nichts. Als dann der Morgen schon angebrochen war, stand Jesus selbst am Ufer. Aber seine Schüler wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts Essbares? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er ihnen, werft das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas finden. Hier ist das erste Déjà-vu. Das Netz nach einer durcharbeiteten Nacht noch einmal auszuwerfen, nach einer Nacht, wo man nichts gefangen hat, das hatten sie schon mal erlebt. Damals, als Petrus zum ersten Mal erkannte, wer Jesus wirklich ist und als Petrus erkannte, wer er wirklich ist. Das können wir nachlesen in Lukas 5. Da war Petrus dann am Ende Jesus vor die Füße gefallen, auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir, denn du und ich, wir passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch und du bist so ganz anders. Irgendwie spukig, diese Situation jetzt am See Genezareth, das hatten wir doch schon mal. Wer ist das, der am Ufer das sagt mit diesem Netz, das wir nochmal auswerfen sollen? Ist das vielleicht jemand, der sich so einen Scherz erlaubt, jemand, der damals dabei war und sagt, haha, versuch's doch nochmal? Ist das vielleicht ein Möchtegern-Fischer-Experte? Ist es einer, der es damals mitgekriegt hat und jetzt Petrus zum Narren halten will? Oder ist es vielleicht wirklich doch? Petrus jedenfalls lässt sich drauf ein. Ich lese weiter, das taten sie und konnten dann das Netz wegen der Menge der Fische nicht mehr einziehen. Da sagte dieser eine Schüler, der den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr selbst. Als Simon Petrus begriff, dass es der Herr selbst war, zog er sein Obergewand wieder an, denn er war unbekleidet, also in Unterhose, Schießer oder Calvin Klein. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Schüler aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, etwa 90 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land stiegen, sahen sie das Kohlefeuer, ein Kohlefeuer, das dort angezündet war, mit Fischen und Brot darauf. Da sagte Jesus zu ihnen, bringt auch noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz ans Land. Es war voll mit großen Fischen, insgesamt 153. Und trotzdem zerriss das Netz nicht. Und hier ist das zweite Déjà-vu. Ein Netz, total voll mit Fischen. Sie zählen das. Ich habe ja gedacht, ich hätte nur eine Zählmacke. Ich weiß nicht, ob es Leidensgenossen gibt. Ich sitze in einem Raum an der Sitzung, so mein tägliches Brot. Es ist langweilig. Ich fange an, die Lampen im Raum zu zählen. Ich fange an, die Sprossen an den Fenstern zu zählen. Ich fange an, die Gegenstände zu zählen, die den Boden berühren. Ich fange an, alles zu zählen, was irgendwie gerade ist. Und dann zähle ich die Dinge, die krumm sind und so weiter. Ganz furchtbar. Die haben damals, also es ist wirklich, aber bei euch schaffe ich das jetzt nicht, aber während ich predige und ich mich über mich selbst langweile, zähle ich die Säulen hier und so. Also das ist, gibt es jemand außer mir, der so eine Macke hat? Hoffentlich nicht, auf jeden Fall. Habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, meine Zählmacke. In der Bibel wird auch manchmal gezählt, es waren 153. Manche Ausleger der frühen Kirche sagen, das war die Zahl, die man damals glaubte, dass es in der Welt Völker gibt. Und ich glaube, dass hier Jesus so ein bisschen in die Kultur hinein ein kleines Zeichenwunder tut und sagt, pass mal auf, 153, alle Völker, alle gehören zu meinem großen Fischfang, zu der großen Ernte, die ich einbringen will, zu meinem Reich. Jedenfalls, Petrus hat hier das zweite Déjà-vu. Das hat er doch schon mal erlebt, dass die Netze voll waren und sie dennoch fast rissen, aber dann doch nicht rissen. Jesus war hier, er war wieder aufgetaucht, das war für ihn inzwischen ganz klar. Aber die Frage war, was wollte Jesus von ihm? Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und frühstückt. Keiner der Schüler wagte es, in dieser Situation Jesus zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten genau, dass es der Herr selbst war. Bisschen unlogisch, aber egal, ja. Sie fragten nicht zu fragen, obwohl sie wussten oder weil sie wussten. Aber Menschen sind manchmal ein bisschen witzig. Da stand Jesus auf, nahm das Brot in die Hand und gab es ihnen. Genauso machte er es mit den Fischen. Schon wieder ein Déjà-vu. Übrigens, Déjà-vu heißt schon gesehen, ja, für alle, die wie ich kein Französisch in der Schule hatten. Und diesmal war es ein Déjà-vu für alle. Weil das kannten sie mit Brot und Fischen und dass Jesus das Brot nimmt und es weitergibt und die Fische nimmt und es sie weitergibt und auf einmal eine große, große Schar von Menschen ganz satt wird. Wie damals. So machte er es jetzt. Als sie, die Jünger, die Menge der Menschen, die Jesus nachgelaufen waren, wegschicken wollten, damals hatte Jesus gesagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und er hatte damals auch Brote und Fische ausgeteilt und alle waren satt geworden. Das ist hier unter den verschiedenen Déjà-vus, dass das alle gemeinsam erleben. Und sie merken, hier ist mehr als eine optische Täuschung, hier ist mehr als eine Geruchserinnerung, sondern Jesus hat dieses ganz bewusst inszeniert. Er will ihnen etwas deutlich machen. Was denn? Der Text sagt weiter, das war jetzt schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Schülern zeigte, nachdem er von den Toten auferweckt war. Er zeigte sich sehr. Sie sollten verstehen, wer er ist. Sie sollten verstehen, dass er wirklich auferstanden ist. Sie sollten auch verstehen, dass er es selbst ist und nicht irgendwie so ein Doppelgänger oder so ein Wiedergänger. Jesus will sie erinnern. Er will anknüpfen an ihre gemeinsamen Erfahrungen. Er will sie ermutigen. Ich bin es doch, derselbe, und ich bleibe bei euch. Ich bin bei euch, auch wenn ihr mich nicht immer seht. Ich bin da und ich tue dieselben Wunder wie damals. Doch Petrus erlebt jetzt noch ein weiteres, ein ganz persönliches Déjà-vu. Und das hängt mit dem Kohlenfeuer zusammen, mit dem Lagerfeuer. Als sie mit dem Essen fertig waren, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als all die anderen hier? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus sagte: Dann übernimm Verantwortung für meine kleinen Schafe. Hat Petrus mehr Liebe für Jesus als die anderen? Der Petrus wollte ja immer der Erste sein. Er wollte der Konsequenteste sein, der Schnellste, der Entschiedenste, der Stärkste, der Wortführer. Und doch in dieser Situation traut er sich das nicht mehr zu behaupten. Ja, Jesus, so wie er es vorher gesagt hatte, wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Er wagt es nicht einmal mehr von Liebe zu sprechen, sondern er spricht nur von Freundschaft. Die meisten Übersetzungen verwischen diesen ganz kleinen Unterschied hier im griechischen Text. Jesus fragt: Hast du mich lieb, liebst du mich? Und er benutzt das Wort Agapao, von dem Agape kommt, die von Gott gewirkte Liebe. Und Petrus nimmt ein anderes Wort und sagt Phileo, Philia, die Freundschaft, die Freundschaftsliebe. Ich bin dein Freund, das weißt du doch, Jesus. Warum wagt Petrus nicht mehr zu sagen? Das hat eben mit diesem Lagerfeuer zu tun, mit diesem Kohlenfeuer. Das Wort Anthrakeia, was hier im Griechischen steht, das Wort, von dem wir das Wort Anthrazit haben, kommt zweimal im Neuen Testament vor, hier und an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, nämlich da, wo im Hof des Palastes des Hohen Priesters auch ein Kohlenfeuer, ein Anthrakeia war und wo Petrus auch dreimal etwas gefragt wurde, wo er dreimal eine Antwort gab: Hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Doch, du gehörst zu ihm. Du hast ja denselben Dialekt. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Doch, ganz bestimmt, das ist einer von diesen Jesus-Leuten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Für Petrus ein erschreckendes Déjà-vu, dieses Kohlenfeuer. Das war einer der tiefsten Punkte seines Lebens. Damals war er am Ende aus diesem Hof herausgerannt und hatte bitterlich geweint. Drinnen wurde derweil sein Freund, sein Meister, wurde Jesus verhört, geschlagen, verspottet, angespuckt, fertig gemacht. Ich lese weiter, dann fragte er noch einmal: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich lieb? Der antwortete: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Da sagte Jesus: Dann sorge dafür, dass meine Schafe Nahrung finden. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, des Johannes Sohn, bist du mein Freund? Da wurde Petrus ganz traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal nach seiner Freundschaft fragte. Klar wurde er traurig. Dreimal gefragt. Dreimal hatte er ihn ja damals verleugnet. Wahrscheinlich wollte Jesus ihn durch dieses dreimalige Fragen an sein Versagen erinnern. Und Petrus sagt zu ihm: Herr, es liegt doch alles offen vor dir. Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Jesus lässt sich auf die Ebene von Petrus runter, fragt nicht mehr nach der Liebe, fragt auch nicht mehr wie in der ersten Frage, ob er mehr Liebe hat als die anderen, sondern fragt nur noch: Bist du mein Freund? Und das kann Petrus ihm anbieten, kann sagen: Herr, trotz allem, du weißt doch, du weißt das, du weißt alle Dinge, du kennst mich, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und Petrus merkt doch gleichzeitig was anderes, nämlich dass Jesus ihn nicht ablehnt, ihn nicht ausschimpft, sondern dass er ihm einen Auftrag gibt, dass er ihm etwas zutraut, dass er ihm Verantwortung überträgt. Und zwar auch dreimal, um ganz deutlich zu sagen, du, es gibt eine Zukunft für dich. Es gibt eine neue Chance. Ich brauche dich, Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Petrus am Lagerfeuer, Petrus am Kohlenfeuer. Es ist die Geschichte einer Versöhnung. Es ist für mich eine der liebsten Geschichten im Neuen Testament. Für mich ist, wie Eva es auch am Anfang sagte, dieser Ort am See Genezareth ein ganz besonderer Ort. Und ich erinnere mich einmal, dass ich selbst dort, da wo es wohl war oder in der Nähe, auch in einer Krise in meinem Leben mir Zeit genommen habe, mich hingesetzt habe, diesen Text gelesen habe, Johannes 21, und dreimal zu Jesus gesagt habe, Jesus, du weißt alle Dinge. Auch wenn vieles in meinem Leben nicht okay ist und vieles falsch läuft und vieles, ich dachte, das hätte ich schon längst unter den Füßen, aber ich habe es doch noch nicht unter den Füßen. Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist die Geschichte einer Versöhnung. Petrus wird versöhnt mit seiner eigenen Vergangenheit. Er wird versöhnt mit seinem Versagen. Warum? Weil Jesus ihn versöhnt hat. Weil Jesus für ihn gesühnt hat. Weil die Versöhnung, die Jesus am Kreuz für alle erworben hat, auch für Petrus, auch für seinen Freund, auch für dieses Versagen gilt. Es ist die Geschichte einer Freundschaftserneuerung, die Geschichte einer neuen Beauftragung, Geschichte einer Heilung. Dieses Déjà-vu hier, Jesus will Petrus wieder aufbauen. Er will ihn wiederherstellen, heilen. Er will ihn wieder in seinem Namen senden. Und ich lade euch heute Abend gleich in der Anbetungszeit ein zu diesem Déjà-vu mit Jesus, dass ihr vielleicht in eurem Herzen während der Anbetungszeit sagt oder nach vorne kommt und mit jemandem betet und sagt, Jesus, du, ich will nochmal hinschauen auf das Negative, aber ich will auch auf deine Liebe schauen. Und ich will dir in die Augen schauen und hören von dir, dass du mich annimmst. Und ich will dir sagen, Jesus, ja, ich bin dein Freund. Das ist eine Möglichkeit, heute Abend, wie an jedem Tag, aber auch ganz besonders heute Abend, weil wir uns heute Zeit nehmen bei Jesus und weil er uns schon eingeladen hat, hier zu sein. So wie damals die Jünger um dieses Kohlenfeuer herum saßen, so sitzen wir hier in dieser alten Kirche zusammen bei Jesus. Er ist unsichtbar, aber er ist real in unserer Mitte. Er ist jetzt hier. Er ist jetzt hier und er spricht mit dir und er spricht mit mir und er sagt, hey, hast du mich lieb? Bist du mein Freund? Und dazu lade ich dann gleich ein, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten, dass du vielleicht nach vorne kommst am Altar, vielleicht für dich selbst oder mit einem der Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin betest und Jesus das sagst, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dein Freund sein möchte.